eine Begegnung geht es in der Predigt. Und den Predigttext möchte ich uns vorlesen. Steht in der Apostelgeschichte 8, und zwar die Verse 26 bis 40. Ein Engel des Herrn sagte zu Philippus: Mache dich auf den Weg Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Philippus machte sich sofort auf den Weg, und als er die Straße entlang ging, kam tatsächlich jemand vorbei. Es war ein Mann aus Äthiopien, ein hochgestellter Eunuch, der die Finanzen am Hof der Kandake, der äthiopischen Königin, führte. Er war in Jerusalem gewesen, um dem Gott Israels anzubeten, und befand sich auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Geh und halte dich neben diesem Wagen, sagte der Heilige Geist zu Philippus. Philippus lief zu dem Wagen und hörte, wie der Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja las. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich das verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Erwiderte er. Und er lud Philippus ein, in den Wagen zu steigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle, die er gerade gelesen hatte, lautete: Wie ein Schaf, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Lamm, das beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Klagelaut. Er wurde erniedrigt und verurteilt, aber dann wurde ihm zu seinem Recht verholfen. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn sein Leben wurde von der Erde weggenommen. Bitte erkläre mir, bat der Eunuch, von wem hier die Rede ist. Spricht der Prophet von sich selbst oder von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm ausgehend von dieser Schriftstelle die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Eunuch. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten. Beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus zu einem anderen Ort versetzt. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er verspürte eine tiefe Freude, als er seine Reise fortsetzte. Philippus tauchte danach in Aschdod auf. Von dort zog er nach Caesarea und verkündete unterwegs in allen Städten, durch die er kam, die gute Botschaft von Jesus. Wir machen noch eine Minute der Stille, bevor die Predigt losgeht.
Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst am Ende Recht behalten. Drum mach uns still und rede du. Amen. Gemeinde mit Mission, Menschen begegnen und Zeuge sein für Jesus Christus mit unserem Leben, aber auch mit Worten. Darüber möchte ich mit uns heute Morgen nachdenken, anhand dieser wunderbaren Geschichte, die wir gerade gehört haben. Ich will nur einmal den ganz großen Erzählbogen machen. Lia, machst du einmal weiter bitte, mein Presenter funktioniert nicht. Da ist es genau. Denn die Apostelgeschichte, oder besser gesagt die Geschichte des Heiligen Geistes, wie Gott, der eigentliche Missionar, der auf dem Weg ist zu den Menschen, sich seinen Weg bahnt, die bricht sich jetzt hier Bahn. Ganz am Anfang ist die Gemeinde in Jerusalem. Ich habe mal die Karte hier mitgebracht. Und Jesus hatte ja den Jüngern versprochen, Apostelgeschichte 1, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet die Kraft vom Heiligen Geist empfangen, Gott wird in euch hineinkommen. Und dann werdet ihr mich bezeugen in Jerusalem, in Judäa. Und wir sagen Bochum, Nordrhein-Westfalen, Samaria, nächstgrößere Region, bis an die Enden der damals bekannten Erde, bis nach Rom. Am Ende der Apostelgeschichte ist das Evangelium in Rom. Und das Apostelgeschichte 8 zeigt schon, dass die Gemeinde nun sich bis nach Samaria oder hier Judäa und dann den nächsten Kreis Samaria ausbreitet. Gottes Liebe zieht Kreise, aber auf ungewöhnliche Wege. Denn das hatte sich keiner ausgesucht von den Christen. Schuld daran war Saulus, später Paulus, das ist derselbe Name, nur einmal griechisch, einmal aramäisch, der die Gemeinde in Jerusalem verfolgt. Das ist das Bittere, was wir lesen nach der Wahl der Armenpfleger, die wir letzte Woche hatten, bricht die erste Verfolgung in der Gemeinde aus. Saulus und andere verfolgen die Gemeinde und sie werden zerstreut in diese Region. Also eine unfreiwillige Aufsprengung der Gemeinde. Und dann heißt es aber, überall, wo die Christen hinkamen, erzählten sie von Jesus und die Menschen kommen zum Glauben. Und das kann sich ja wirklich nur Gott ausdenken. Saulus will die Gemeinde zerstören und es geschieht genau das Gegenteil. Die Botschaft breitet sich aus. Und die Geschichte, die wir heute lesen, geschieht dann da. Philippus befindet sich schon in Samarien, dort ist er am Predigen und dort erhält er dann den Auftrag von Gott, einer Person zu begegnen, die kommt spannenderweise hier aus dem heutigen Sudan am oberen Nildelta. Das sind immerhin 1.000 bis 1.500 Kilometer, je nachdem, wie man rechnet. Damals hieß das Äthiopien, heute das heutige Sudan. Der war auf dem Weg dorthin. Und dann begegnen sich die beiden hier etwa auf einer Straße im Gazastreifen, den es ja auch heute auch noch gibt. Und diese Geschichten kann sich wirklich nur Gott ausdenken. Gott ist der eigentliche Missionar. Er ist auf dem Weg zu uns Menschen. Und wir sind diejenigen, die Teil seiner Mission sind und diesem Impuls folgen. Und ich habe heute nur einen einzigen Gedanken, den ich mit euch teilen möchte und worüber wir nachdenken möchten, nämlich die große Frage, wie kommen eigentlich die Menschen oder wie passiert es, die sich senden lassen von Jesus, die bereit sind im Alltag zu den Menschen auch hinzugehen und ihnen zu bezeugen mit Worten und Taten, wie kommen diese Menschen zusammen, wie lässt Gott unsere Lebenswege kreuzen mit den Menschen, die ihn suchen. Und dass diese Wege dann, wenn sie sich kreuzen, zu Orten der Gottesbegegnung werden, damit Menschen den liebevollen Vater im Himmel und Jesus Christus und den Geist Gottes kennenlernen. Darüber möchte ich mit uns heute nachdenken. Und schauen wir zunächst auf die eine Person in der Geschichte, nämlich das ist Philippus. Die Person, die Gott für die er einen besonderen Auftrag an diesem Tag hat. Mein erster Gedanke heute, Jesus sucht Menschen, die sich senden lassen und die ihn dann bezeugen. Jesus sucht Menschen wie dich und mich, die sich senden lassen und ihn bezeugen. Gott hat sich für diesen Auftrag, zu diesem Finanzminister aus Äthiopien zu gehen, vom Lars Klingbeil, der Kanadake damals, den Philippus ausgesucht. Und wie ich letzte Woche schon sagte, Philippus, altgriechisch Philippos, heißt einfach Pferdefreund. Wir spüren, er kam aus dem Bereich der Hellenisten, des griechisch sprechenden Teils der Gemeinde, wo ich letzte Woche schon drüber gesprochen habe, die schon viel weltoffener waren als die Menschen, die aus Jerusalem kamen, die Hebräisch sprachen, die eher für sich blieben, auch vom Alten Testament her, die gar nicht so diesen missionarischen Drive hatten. Der Philippus war ein weltoffener Mensch und der hatte den Prozess, das Evangelium zu Menschen zu bringen, schon aufgrund seiner griechischen Herkunft viel öfter durchgemacht. Und Gott sucht sich genau den Philippus aus und sagt, hey, ich habe einen Auftrag für dich. Und der Philippus lässt sich auch senden. Wir sehen, dass der Philippus, er war einer der Armenpfleger, die wir letzte Woche gesehen haben. Er blieb aber nicht nur ein Armenpfleger, sondern er wurde verfolgt mit seiner Familie. Er musste nun seinen Wohnort wechseln, war dann in Samaria. Und das hatte ich auch noch nicht gewusst. Der hat über 27 Jahre, so viel wissen wir mindestens in der Bibel, hat er in der Gegend gepredigt als Evangelist. Und er hatte auch 4 wunderbare Töchter anscheinend, die auch prophetisch redeten, so heißt es in der Geschichte, aber man merkt auch den Schmerz seines Lebens, er wurde verfolgt, er musste seinen Wohnort Jerusalem verlassen und hat sich dann von Gott in Samaria, auch einer nicht-jüdischen Gegend, gebrauchen lassen und er war einer der ersten großen Evangelisten. Und ich möchte dir das nur als Ermutigung auch sagen, dass Gott sich für manche Begegnungen, die er mit Leuten im Alltag hat, sucht er sich auch die Leute aus, denen er das zumuten kann. Da hat er sich nicht einen aus der Urgemeinde genommen, die erstmal noch Angst hatten, auch vor anderen Kulturen, sondern er sucht sich die Menschen, die Gott auch schon jahrzehntelang vorbereitet hat, die das auch sprachlich irgendwie hinkriegen. Und Gott weiß schon, was er dir zumuten kann, wenn er dich zu Leuten schickt. Da ist er sehr liebevoll. Und nun ist das Spannende, was hat mich angesprochen, dieser Philippus, was können wir von ihm lernen? dass wir verfügbar sind für Gott und uns im Alltag unterbrechen lassen. Wir lesen in Apostelgeschichte 7, dass Philippus total beschäftigt war. Einmal, er hatte eine Familie, das ist klar. Er hat viel gepredigt, er hat Wunder getan, auch in Samaria. Er war ein vielbeschäftigter Mensch, so wie wir alle wahrscheinlich viel beschäftigt sind. Und dann empfängt er von Gott einen Impuls. Der Heilige Geist oder ein Engel des Herrn, ein Bote, wird nicht näher ausgesprochen, kommt zu ihm und sagt, mach dich nun auf von Samaria und geh auf diese öde Straße. Ich wusste gar nicht, dass die A40 schon in der Apostelgeschichte gesprochen gibt. Auf die öde, wüste Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Und dann geht er dahin. Und das liest sich alles so leicht, das sind aber in real, das sind 80 bis 100 Kilometer. Er war 2 bis 4 Tage unterwegs. Mehr empfängt er nicht. Und auch ein sehr skurriler Gedanke. Okay, geh auf diese Straße, die einsam ist, die leer ist, wo nichts los ist, dort soll er hingehen. Aber er spürt, Gott redet zu ihm und er folgt diesem Impuls. Das nächste, was wir lernen können, ist, oder das ist das Spannende, er ist verfügbar für Gott. Und man kann sagen, Herr, ich habe noch so viel zu predigen, ich habe noch so viel Wunder zu tun. Aber mitten im Alltag empfängt er von Gott diesen Impuls und er ist ihm gehorsam und er folgt diesem Impuls. Und er spürt dann auch, dass Gott ihn Stück für Stück führt. Das ist das Nächste, was man lernen kann. Auch Gott führt uns Stück für Stück. Der offenbart ihm am Anfang nicht alles. Der sagt ihm ja nicht, lieber Philippus, ich habe einen Auftrag für dich, bitte geh auf die öde Straße, du wirst 4 Tage unterwegs sein. Dort wird dir dann ein Wagen mit einem Finanzminister aus Äthiopien unterwegs sein. Der wird den Propheten Jesaja lesen, du kennst ihn auch, du wirst ihn zu Jesus führen. Er wird der erste Gründer der Kirche in Afrika werden. Bitte folge meinem Auftrag. Amen. Macht er überhaupt nicht. Er sagt, geh dahin. Und das Zweite, was wir hier nur lesen, hat der Geist Gottes noch gesprochen, als er dann auf der Straße ist und Philippus fragt sich, was soll ich hier? Dann kommt irgendwann ein Wagen und der Geist Gottes sagt zu ihm, so, jetzt halt dich mal zu dem Wagen. Und das war's. Mehr macht der Geist Gottes gar nicht. Und der Rest ist das, wie es am Ende heißt, da ergriff Philippus die Gelegenheit und er hat eine Sensibilität dafür gehabt. Gott führt uns Stück für Stück und schenkt Gelegenheiten im Alltag. Und da möchte ich dich ermutigen, wo auch immer du unterwegs bist in der nächsten Woche, in der Straßenbahn, wenn du Kinder unterrichtest, in der Familie, in der Nachbarschaft, offen zu sein, wo Gott uns Impulse schenkt. Beim Kochen, beim Waschen, beim Bügeln, mitten im Alltag. Wo es unser Herz hinzieht und auch diesen Impulsen mal zu folgen. Eine Person vielleicht anzurufen. Wer weiß, ob Gott etwas Größeres dort für uns vorbereitet hat. Und dann kann man hier wunderbar lesen, wie liebevoll Gott durch Philippus mit diesem Finanzminister nun ins Gespräch geht. Und jetzt schaut man mal auf die Verben, die da auch stehen. Jetzt, und dann gesellt er sich zu ihm und dann hört er einfach nur mal. Menschen begegnen, ist in ihnen zuhören. Was passiert denn da? Ah, da liest ein Mensch ein Buch, in diesem Falle jetzt. Und Philippus kannte das, was? Auf Griechisch hat er die alttestamentlichen Schriften von Jesaja gelesen. Und dann fängt er mit ihm das Gespräch an. Hey, verstehst du auch, was du liest? Also er stellt ganz offene Fragen. Und auch der Finanzminister sagt, wie soll ich verstehen? Ich weiß es nicht. Das heißt, da wird Vertrauen aufgebaut. Und dann kommt diese offene Tür. Der Finanzminister lädt ihn ein. Philippus bepredigt den erstmal überhaupt nicht. Er wartet auf die offene Tür. Und der Finanzminister öffnet die Tür. Komm zu mir auf den Wagen. Und dann kommt er hin. Und sie kommen in ein Gespräch. Und also Philippus erkennt die Gelegenheiten, er nutzt die, er nimmt sich dann auch Zeit. Und dann heißt es hier Vers 35, er ergriff die Gelegenheit. Er hat sie ergriffen. War kein Impuls von Gott, sondern aber natürlich der Geist Gottes lebt in ihm. Aber er sagt, okay, jetzt werde ich ihm das Evangelium von Jesus Christus anhand dieser Bibelstelle erklären. Und Gott nutzt auch diese Eigeninitiative, dieses Ergreifen der offenen Türen, um diesen Finanzminister dann zu Jesus Christus zu führen und ihn dann unter seine Gegenwart zu stellen, indem er getauft wird, also mit dem Leben und Sterben und der Auferstehung von Jesus verbunden zu werden. Verfügbar sein für Gott, sich unterbrechen lassen im Alltag, den Impulsen Gottes folgen und mich gebrauchen lassen, eine Sensibilität zu haben für die Türen, die Gott mir im Alltag öffnet, das können wir aus dieser Geschichte lernen. Da muss man kein Evangelist für sein, sondern das gilt für jeden, der Jesus Christus nachfolgt. Und dann ist da die zweite Person, der Finanzminister aus Äthiopien. Gott suchen und von ihm gefunden werden. Das Schöne ist, dass Bis dahin die Erzählstory, Gott hatte sich ja vor allem dem Volk Israel offenbart, aber schon im Alten Testament, gerade im Propheten Jesaja, heißt das, ich werde Völker rufen, sagt er zu Israel, die er jetzt noch gar nicht kennt. Ich werde mein Herz allen Menschen ausbreiten. Das war schon die Perspektive, die Israel hatte. Und in Jesus Christus wird das Wirklichkeit. Und der Finanzminister ist der erste Nichtjude, der getauft wird in der Bibel. Ein farbiger Mensch aus Nubien, dem heutigen Sudan, also tiefdunkle Menschen, farbige Menschen. Und genau das wird nun Realität. Und Gottes Liebe gilt nicht nur diesen Menschen, sondern er darf als farbiger Mensch wirklich das mit seinem Leben repräsentieren. Gott hat alle Menschen lieb. Das ist hervorragend. Ich will Völker rufen, die du nicht kennst. Und das erlebt nun der Philippus, dass Gott das tut an dem Finanzminister. Und der Text gibt uns wunderbare Hinweise, auch wie ein bisschen noch über das Leben von diesem Gottsucher nachzudenken. Zunächst einmal, dieser Finanzminister hatte mindestens zwei große Lebenswunden, so nenne ich das mal. Wir werden gleich noch sehen, der hatte eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Der hat ihn schon längst gesucht und hat auch schon zu ihm gebetet. Aber er spürte auch oder er wusste, einfach weil er damals aufgrund seiner Herkunft, weil er als Afrikaner geboren wurde, war er ursprünglich nicht im Volk Gottes vorgesehen. Also einmal ausgeschlossen. Nun war es aber so, dass man auch schon in der damaligen Zeit, es gab das sogenannte Proselytentum, das heißt, dass ich durch das Bekenntnis Israels teile zu dem einen Gott und auch durch eine selbstinitiierte einen Taufbad, konnte ich mich zu dem Judentum zählen, aber das war ihm nicht verwehrt. Denn sechsmal heißt es ausdrücklich hier, er war ein Eunuch. Und im fünften Buch Mose, Kapitel 23, Vers 2, heißt es, kein Entmannter, das waren die Eunuchen, darf zu meinem Volk gehören. Die waren ausgeschlossen vom Volk Gottes. Und das ist ja etwas, was er konnte weder was dafür, dass er Afrikaner war, noch konnte er was dafür, dass seine Eltern oder wer auch immer ihm irgendwann kastriert haben. Eine doppelte große Lebenswunde. Er hat Sehnsucht nach Gott, er will dazugehören, aber er darf es nicht. Er ist prinzipiell ausgeschnitten, eine zweifache tiefe Lebenswunde. Zugleich war er ein hoch angesehener und auch wohlhabender Mann. Die Eunuchen waren damals in der Antike die besten Beamten an den Königshöfen, weil die keinem gefährlich werden konnten. Die konnten keine Kinder kriegen, die konnten nicht keine eigenen Dynastien aufbauen und deswegen hat man bewusst Eunuchen an den Königshäusern angestellt und so wurde er dann der Lars Klingbeil, der Finanzminister der Kandake, der Königin von Äthiopien. Wir sehen, dass dieser Mensch, der Finanzminister, voller Sehnsucht nach dem lebendigen Gott ist. Und das ist jetzt ja schon spannend. Er kam, um den Gott Israels anzubeten. Jetzt fragt man sich, wie kommt denn einer aus dem Sudan damals dazu, 1500 Kilometer Reiseweg auf sich zu nehmen, nach Jerusalem zu reisen, um den Gott Israels anzubeten? Wie geht denn das bitteschön? Das heißt, er muss ihn ja schon gekannt haben, dass er dahin wollte. Und dann merken wir, aha, habe ich letzte Woche schon euch aufgezeigt, schon längst bevor hier der Philippus zu ihm kommt, ist Gott der eigentliche Missionar, als die Israeliten zerstreut wurden, nach dem Exil, oder im Exil etwa 500 vor Christus, haben sich Juden in der ganzen Welt niedergelassen. So auch anscheinend im damaligen Äthiopien. Haben Synagogengemeinschaften gegründet, haben Heilige Schrift gelesen. Und das heißt, der Finanzminister hat schon in Äthiopien durch diese tollen Juden, die dort leben, in der Synagoge Gott kennengelernt. Das Judentum hat übrigens im ganzen Mittelmeerraum eine unheimlich anziehende Kraft. Die Verehrung, nur einen Gott anzuehren, war höchst anziehend für die Völker. Auch die hohe Ethik, die sie hatten, auch die hohe Sexualethik war vorbildhaft. Das war, die Leute haben gesagt, boah, cool, wie die Leute leben. Das ist der Weg zum Leben. Sie sind dieser Spur gefolgt. Das heißt, es gab zig Menschen schon, Jüdinnen und Juden, die mit dem Finanzminister vorher ins Gespräch gegangen sind, die das Leben gelebt haben, die Gottesdienste gefeiert haben, die gezeigt haben, wie es ist, mit diesem lebendigen Gott zu leben, wie man mit dem betet. Das hat ihn schon längst gecatcht und er hat Geld dafür ausgegeben, und auch dann nach Jerusalem zu reisen. Das heißt, er hat eine Riesensehnsucht. Und dann kommt er nach Jerusalem und dann wird er erleben, er ist am Tempel, wo Gott angebetet wird. Und dann stehen aber dort die Verbotsschilder für Ausländer, kein Zutritt hier. Er durfte also gar nicht anbeten. Schade eigentlich. Und dann fährt er wahrscheinlich, ich weiß es nicht, enttäuscht aus Jerusalem wieder zurück, weil die Sehnsucht seines Herzens, dem lebendigen Gott zu begegnen, nicht gestillt wurde. Und vielleicht frage ich mich das auch manchmal heute, wie viele Menschen sind vielleicht, die noch Sehnsucht haben, sind auf dem Weg in unsere Gottesdienste, auf Beerdigungen oder Trauungen, wo wir sind, wo es noch um Gott irgendwie geht. Vielleicht mit ihrer Sehnsucht, aber sie finden ihn vielleicht nicht mehr, weil dort Menschen nicht mehr über ihn reden. Ich weiß es nicht. Und dann gibt er Geld aus, oder er hat es schon, sündhaft teure Schriftrollen, die kosten mehrere 10.000 Euro umgerechnet heute, die hat er sich gekauft und er hat so viel Interesse, Gott kennenzulernen, dass er selber Schriftrollen sich kauft auf Griechisch. Und dann ist aber das Schöne, dass er nun durch die Begegnung mit dem Philippus dann diesen Gott persönlich kennenlernt. Denn in Jesus findet dieser Finanzminister Trost für seine Wunden. In Jesus findet er endlich Heimat, dass auch er zum Volk Gottes gehört. In Jesus findet er Frieden, dass die Sehnsucht seines Herzens endlich bei Gott ankommt. Bei ihm findet er tiefe Freude. So lesen wir ja auch am Ende der Geschichte, dass er mit einem tiefen Glücksempfinden, endlich angekommen zu sein, nach Hause fährt. Und wie macht Gott das spannenderweise? Er liest Heilige Schrift, Propheten Jesaja, und ist ja nicht ohne Grund, manchmal gibt es ja keine Zufälle, er liest darüber, dass Gott einen Knecht sendet, der damals noch unklar bleibt für Israel, dass irgendwie Gott sich selber eine Knechtsgestalt sendet, der sich hingibt für die Welt, der alles Böse auf sich zieht. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Also auch ein Mensch, der Schmerz und Leiden kennt, so wie es auch der Finanzminister kannte, der hat sich das ja nicht selber ausgesucht, dass er mal kastriert wurde. Ist kein schönes Gefühl. Und auch Lebensmöglichkeiten dadurch ausgeschnitten wurden. Und er liest genau nun von diesem Gottesknecht und Philippus sagt ihm dann, hey, dieser Gottesknecht ist Mensch geworden in Jesus Christus. Das heißt, Gott zieht ihn auch durch Jesus Christus, der sein Leben für ihn gegeben hat, der alles Böse auf sich zieht und der von Gott dann bestätigt wird, indem er neues Leben bekommt, zieht er ihn ganz tief an sein Herz. Und die werden noch weiter gelesen haben. Und dann schaut man nach dem Gottesknecht, nach dem Leiden Gottes für die Welt, steht dann, Gott öffnet sein Volk für alle Völker. Jesaja 56. Und dann steht dort bewusst eine Verheißung auch für die Eunuchen drinne. Jesaja 56. Ihr, die ihr entmannt seid, sagt dann Gott, ihr seid nicht mehr nur dürre Bäume, ihr werdet, dass ihr keine Nachkommen haben werdet, sondern ich selber werde euch einen Namen geben und einen Platz in meinem Tempel. Und ich werde euch einen Namen geben, der größer ist, als es je eure eigenen Kinder geben könnten. Und mein Bethaus, sagt Gott, mein Tempel wird ein Gebethaus für alle Völker sein, nicht mehr nur für die Juden. Und dann kann er noch weiterlesen. Und ich bin denen besonders nah, die ein zerbrochenes Herz haben. Jesaja, lest es einfach durch, es ist genial. 53 bis 66, lauter schöne Erfüllungen. Durch den Gottesknecht wird nun Realität, dass Gott seine Liebe allen Menschen öffnet. Und genau das erlebt er. Und Philippus ergreift die Gelegenheit und er erklärt ihm ausgehend von dieser Stelle, ich darf dir sagen, nun ist das, was hier vor langer Zeit angekündigt wurde, es ist Realität, es ist Wirklichkeit geworden in Jesus Christus. Du gehörst zu ihm, du hast Heimat, deine Wunden werden, du wirst getröstet werden in deinen Wunden, du bist nicht mehr ausgeschlossen, du gehörst ganz und gar dazu. Und deswegen fragt der Finanzminister auch zu Recht, Mensch, was hindert es mich denn jetzt noch, dass ich auf diesen Namen getauft werde? Ich möchte mit diesem Gott ganz verbunden sein. Die Taufe ist ja nichts anderes, dass ich mit dem Geschick von Jesus Christus verbunden werde, mit seinem Leiden und dann auch in seiner Auferstehung, mit Christus begraben, mit ihm gekreuzigt und mit ihm auferstanden. Und dann wird in dieser Wüste, an diesem Ort, erlebt er die Quelle des Lebens, der Name des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes über ihm ausgegossen wird. Was ich nur spannend finde, denk mal in deinem Leben drüber nach, welcher Aspekt von Jesus oder von Gott hat dich denn persönlich angesprochen, dass du eine lebendige Beziehung zu ihm bekommst. Es gibt ja verschiedene Aspekte auch von Gott, die uns ansprechen. Was hat dich besonders berührt im Herzen, sodass du mit Gott in Verbindung gekommen bist? Und ich möchte euch noch einladen, wer noch nicht mit diesem Jesus verbunden ist, in der Taufe, wir haben bald ein Taufseminar am 19. März 19.30 Uhr und im Juni möchten wir, so Gott will, und wir leben hier wieder auf dem Schulhof von der MCS, einen Taufgottesdienst feiern, wo wir genau das feiern, dass Menschen, die Gott kennengelernt haben und ihn lieben, einfach mit ihm verbunden werden in der Taufe. Wenn du das noch nicht getan hast, dann tu das. So, jetzt ist das Spannende. Jetzt sagst du, boah, was eine geile Geschichte. Ich würde das irgendwie auch gern mal erleben, dass ein Mensch zu mir kommt, der ist voll interessiert am Glauben, der hat irgendwie schon Vorerfahrung, der hat Sehnsucht, der fragt mich danach, wie es mir geht, und dann darf ich einen Menschen zu Jesus führen. Ich mache jetzt immer die Frage, wer durfte schon mal erleben, ich will es nicht ranken, es geht hier nicht um gut oder schlecht, wer durfte schon mal erleben, dass er einen Menschen, so wie der Finanzminister, in irgendeiner Form direkt zu Jesus führen konnte, dass er mit ihm ein Gebet gesprochen hat? Wer durfte das schon mal erleben? Mach einmal Hand hoch. Okay, und wer hat es noch nie erlebt? Auch viele, so, wahrscheinlich noch mehr. Ist völlig normal, ist nicht schlimm, ist kein Ranking. Auch in der Apostelgeschichte, nur der Philippus konnte das ja hier erleben. Und ich möchte euch jetzt aber ermutigen und auch zu zeigen, dass Gott uns alle, wie wir hier sind miteinander, wo auch immer wir sind, gebrauchen möchte, um Menschen an unterschiedlichen Punkten zu bezeugen und zu ihm zu führen. Ich habe euch hier hinten mal die Engelskala mitgebracht. Hat jetzt nichts mit dem Boten Gottes zu tun, sondern so heißt der Begründer, der diese Engelskala, ein Missionstheologe, in den 70er Jahren mal entworfen hat. Der hat sich nämlich darüber Gedanken gemacht, dass was viele Menschen auf der Welt auch leben, Mensch, wie lange braucht es eigentlich, bis ein Mensch, der Gott überhaupt nicht kennt, der Jesus nicht kennt, was braucht es, dass Menschen dann zu einer persönlichen Beziehung kommen? Das sind nämlich lange Wege, das sind teilweise Jahre. Und das geht dann teilweise hier links. Manche Menschen, die vielleicht Gott noch nie kennen, die haben eine allgemeine Vermutung, dass es irgendeine höhere Macht gibt. Andere starten vielleicht noch viel früher, auch bei schroffer Ablehnung. In Ostdeutschland, wo man auch ein bewusst auch kommunistisches oder auch atheistisches Regime hatte, wo Leuten auch in der Schule und sonst wie auch der Glaube bewusst ausgetrieben wurde, fängt man noch viel, viel früher an mit schroffer Ablehnung. Da ist noch gar nichts. Dann manche Leute haben ein zaghaftes Suchen mit ihren Lebensfragen. Manche Leute haben kaum Kenntnis. Dann gibt es vielleicht mal wachsendes Interesse, weil ich meinen Lebensfragen folge. Vielleicht ein beginnendes Verständnis dafür, wer Gott ist, dass ich Informationen habe. Vielleicht dann eine positiv fragende Haltung. Irgendwann auch eine persönliche Betroffenheit und dann eine bewusste Lebensübergabe an Jesus Christus. Der Finanzminister, wo stand der? Der stand hier bei 99,99%. Wie ich schon gesagt hatte, aber in Afrika sagt man, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und wir würden aus der Missionstheologie sagen, man braucht zig Begegnen, hunderte Begegnungen, dass du irgendwann mal zu diesem Punkt kommst, jetzt übergebe ich mein Leben Jesus. Und das wollte ich euch gerade deutlich machen. Auch der Finanzminister startet doch nicht bei Null. Gott hat jahrzehntelang, hat die Juden benutzt, die Gottesdienste gefeiert haben, die Tora mit ihm gelesen haben, die ihm das gelebte Leben mit Gott vorgelebt haben in ihrer Ethik, wie sie Familie gelebt haben, wie sie ihr Leben gestaltet haben. Das heißt, Gott hat auch beim Finanzminister zig Menschen gebraucht, die tausende kleine Schritte mit ihm gegangen sind. Und der Philippus darf am Ende das letzte halbe Prozent mit ihm gehen und darf erleben, dass ein Mensch Jesus übergibt. Aber alle Schritte sind gleich wichtig. Im Korintherbrief sagt Paulus einmal, der eine von uns, der pflanzt, der andere begießt. Ich ergänze und ein anderer darf noch ernten. Und dann sagt Paulus, es ist egal, ob du der Pflanzende bist, ob du der bist, der begießt oder der am Ende erntet. Gott ist es am Ende immer, der das benutzt und der das Gedeihen schenkt. Und dann sagt Paulus auch, eine große Ermutigung für alle. Gott wird einem jeden von euch seinen Lohn geben für das, was er im Leben von anderen Menschen getan hat. Da ist nichts wichtiger oder schlechter als andere. Und so möchte ich dich auch einfach ermutigen, dass du, egal wer dir begegnet, ob das nun mit deinen Kindern ist, Menschen in der Schule, mit deinen Nachbarn, du hast einen ganz wichtigen Dienst, dass du nämlich für Jesus Christus ein Zeuge sein kannst, in Worten und mit Taten, auf hunderten kleinen Schritten, damit Menschen diesen lebendigen Gott kennenlernen. Und wir brauchen, wenn wir von Bezeugen sprechen, wir brauchen beides, wir brauchen gelebte Taten und wir brauchen auch die Worte. Wenn wir nur Taten des Glaubens repräsentieren, aber Menschen nicht zeigen, dass der lebendige Gott dahinter steht, dann bleiben unsere Taten uneindeutig. Wenn wir nur Worte haben, aber keine Taten haben, dann bleibt unser Zeugnis unglaubwürdig. Wir brauchen beides. Die gelebte Liebe, der repräsentierte Glauben und auch das mündliche Bezeugen, aus welchen Kraft und aus welchen Quelle wir das tun. Beides brauchen wir. Und deswegen braucht es, und du kannst jetzt immer für dein eigenes Leben mal durchgehen, mach's doch mal bei dir. Wie viele Menschen hat Gott in deinem Leben gebraucht, dass du heute, wenn du mit Jesus lebst, mit Jesus leben kannst? Das sind Eltern, die dich erzogen haben. Vielleicht Religionslehrerinnen und Religionslehrer, die tollen Rallye-Unterricht in der Schule gemacht haben. Kindergottesdienst. Menschen haben sich Jahre, Jahrzehnte lang in dich investiert. Vielleicht Großeltern, die für dich gebetet haben, ohne dass du es gewusst hast. Freunde, die du kennengelernt hast in der Schule, die dich eingeladen haben. Nachbarn, mit denen du über Jesus erfahren hast. Einzelne Begegnungen mit Menschen, wo Gott die Lebenswege sich hat kreuzen lassen. Du hast selber einen langen Weg gehabt und darin siehst du Gottes Liebe zu dir, seine Geduld zu dir. Und unser Part ist es, wenn wir mit ihm leben, dass wir nun selber auch die Zeuginnen und Zeugen sind für Christus, Menschen, egal wo sie stehen, auf diesem Weg zu begleiten. Die heutige Allianzmission, die heute in, weiß nicht, 42 Ländern aktiv ist, die startete mal als China-Inlandmission. Und die ersten 50 Jahre sind dort, haben sich Menschen nach China senden lassen. Die haben wie viel Bekehrung erlebt? Null. 50 Jahre lang haben die Menschen nichts anderes gemacht, als die Menschen lieb gehabt, ihnen Jesus Christus repräsentiert, nach außen hin gelebt und haben für die gebetet. Die haben nie erlebt, dass ein Kämmerer zum Glauben gekommen ist. Und nach 50 Jahren sind die ersten Leute zum Glauben gekommen. Und da möchte ich euch einfach nur ermutigen, egal an welcher Stelle wir stehen, lasst uns Zeugen und Zeugen für Jesus sein. Lasst uns für Menschen beten. Dafür sind wir hier in Bochum da. Dafür bist du von Gott in deinen Alltag geschickt, ganz egal, wo du stehst. So, und jetzt, weil das nicht nur eine 2000 Jahre alte Geschichte ist, möchte ich euch ermutigen mit ein paar konkreten Geschichten, die ich in den letzten Wochen erlebt habe, wie Gott uns gebrauchen möchte. Nämlich, wenn Gott unsere Lebenswege kreuzen lässt, dann begegnen sich wirklich an diesen Orten wirklich Himmel und Erde. Und dann können an den unmöglichsten Situationen, wie an so einer öden Straße, können das tiefe Ort Quellorte der Begegnung mit Gottes werden. An den unmöglichsten Situationen. Und ich erzähle jetzt einfach nur ein paar Geschichten, die ermutigen sollen und die dir ein paar Ideen geben kann, wie auch Gott dich gebrauchen möchte. Ich war 25 Jahre alt, junger Student und hatte morgens auch mal bewusst, glaube ich, gebetet, Herr, gebrauch mich heute. Am Vormittag bin ich tanken in Dillenburg, will losfahren von der Tanke. Ich habe einen Riesenimpuls, Ruben, du bleibst jetzt stehen. Habe ich nur einmal erlebt im Leben. So, dann bleibe ich da stehen im Auto. Ich gucke in meinen Rückspiegel und sehe, dass ein Auto mit einem platten Reifen auf die Tankstelle fährt. Und ich gehe hin. Ich sehe, wie eine Frau aussteigt, sehr gut gekleidet. Und ich sage, kann ich Ihnen helfen? Und sie war völlig aufgeregt. Ich sage, ja, ich habe ein Bewerbungsgespräch, ich muss dahin und ich habe einen platten Reifen. Ich wusste sofort, was zu tun ist. Ich habe den Reifen gewechselt. So, dann lag ich da unterm Auto oder was weiß ich. Und ich habe noch so gebeten, okay, Herr, gib mir doch vielleicht noch irgendeine kleine Gelegenheit, dass ich noch irgendwas von dir weitergeben kann. Reifen gewechselt und dann sagt die Frau zu mir, ich möchte Ihnen von Herzen danken, Sie sind wie ein Engel für mich. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie haben recht. Ich weiß nämlich, dass ich Ihnen helfen sollte. Ich bin ein Christ und ich weiß, dass Gott mich zu Ihnen gesandt hat. Und ich hatte zufällig noch so ein kleines Heftchen in meinem Auto liegen, Gott persönlich kennenlernen. Habe ich gedacht, darf ich Ihnen das noch mitgeben? Gerne. Die Frau hat es pünktlich zum Bewerbungsgespräch geschafft und ich konnte an einer kleinen Stelle, weil ich einem Impuls von Gott gefolgt bin, einer Frau einen kleinen Meter weiterhelfen. Die Woche besuche ich ein tolles Gemeindemitglied, was wir jetzt haben, die Gertrud Weber, ehemaliges Mitglied der FEG Wattenscheid, 97 Jahre hier im St. Johannesstift in Bochum. Eine wunderbare Frau des Glaubens, durch die 2,5 Stunden, die ich bei ihr war, hat Gott mich so stark beschenkt, war irre. Eine ganz tief mit Jesus verbundene Frau. Und ich habe gefragt, Mensch Gertrud, wie hast du Jesus kennengelernt? Und sie erzählte dann nach dem Krieg, sie lebte hier mit 4 Personen in einer Wohnung nach dem Krieg. Glaubt man gar nicht, dass das noch gilt. Und sie hat mit Jesus gar nichts an der Latüchte gehabt, gar nichts. Und sie hatte Nachbarn, ein Ehepaar, die kamen hier aus der Emanuelskirche. Und sie hat gesagt, die waren so sympathisch. Die sind so liebevoll mit uns als Familie umgegangen. Die haben mich angezogen ohne Ende. Und irgendwann laden die sie ein, komm mal zu uns mit in die Gemeinde, zu einer kleinen Evangelisation, ich weiß nicht, war irgendein Abend. Und sie sagte, ich wollte von Jesus nichts wissen, ich fand die so sympathisch, darum bin ich mitgekommen. Und dann geht sie dorthin und dann erlebt sie zum ersten Mal, wie Christen beten, und zwar frei beten. Und sie sagte, ich fand es total komisch. Sowas kannte ich nicht und zugleich habe ich eine tiefe Sehnsucht gespürt, das will ich auch. Durch diese Einladung, durch diese sympathischen Nachbarn, die jahrelang neben ihr gelebt haben, hat sie Jesus gefunden. Die Beziehung hält bis heute und die ist eine wunderbare Missionarin in ihrem Altenheim. Die betet für die Leute dort, Halleluja. Obwohl sie heute gar nicht mehr mobil ist, aber durch die Menschen, deren Wege sie kreuzen lässt, ihr Physiotherapeut und so, eine ganz tolle Frau. Christian ist hier, darfst du einmal melden hier, Christian, ich darf deine Geschichte erzählen. 50 Jahre ist wirklich hier, ich habe ihn vor dem Gottesdienst getroffen. Hat als Jugendlicher, wurde er von Leuten in die Kirche eingeladen, hat ein paar Berührungen mit dem Glauben gehabt, hat dann über 25 Jahre lang mit Gott nichts zu tun gehabt, nicht aus Desinteresse, einfach nichts mehr zu tun gehabt. Und dann war er vor 2 Jahren alleine im Urlaub in Fuerteventura. 3.900 Kilometer Luftlinie von Deutschland. Und dort in Fuerteventura lernt er, ich weiß nicht im Hotel, wo er war, eine Frau kennen, die ihm von Jesus erzählt. Dadurch ist er wieder zum Glauben gekommen. Er hat die Spur wieder aufgenommen, ich brauche diesen Jesus. Er hat sich hier eine Gemeinde gesucht, er war beim Spur 8 Kurs und heute ist er hier. Manchmal braucht man 3.900 Kilometer, muss man von Deutschland wegfahren, damit einem einer von Jesus erzählt und wieder zurückkommt. Da habt ihr die Story vom Finanzminister. Ich möchte euch auch ermutigen, wenn ihr in den Urlaub fahrt, wer weiß, wen Gott euch über den Weg laufen lässt. Viele gute Glaubensgespräche habe ich im Urlaub. Wir sind ja Camper, da hat man viele Begegnungen mit Menschen. Ich habe in den letzten Jahren viele coole Gespräche mit Menschen auf dem Campingplatz gehabt. Lass dich gebrauchen. Wer weiß, was daraus wird? Wart doch ab, was daraus wird. Am Mittwoch, ich hatte einen Scheißtag. Ich war, manchmal so, gibt es ja so Tage, die du irgendwie in die Tonne kloppen kannst. Ne? Fühlt sich belastet, nicht viel gut gelaufen. Und dann habe ich abends noch einen kleinen Abendspaziergang gemacht. Ich wollte einfach noch mein Herz Jesus hinhalten. Und dann gehe ich auf meinen Lieblingsplatz, meinen Friedhof in Dahlhausen, weil es da am ruhigsten ist. Und dann bleibe ich an einem Grab stehen und ich sehe 2 ältere Menschen davor. Ich kannte den Grabstein, denn das war ein Lehrer von unserem Sohn, der vor 1,5 Jahren mit 45 Jahren tödlich verunglückt ist. So, und ich wusste, Ruben, du bleibst jetzt stehen. Und ich sehe, die Personen zünden dort noch eine Kerze an. Und dann bleibe ich dort stehen. Ich habe gesagt, kennen Sie die Person, kennen Sie den Verstorbenen? Sagen Sie, ja, wir sind die Eltern. Wir kommen seit 1,5 Jahren jeden Tag hier an sein Grab. Dann habe ich gesagt, es tut mir von Herzen leid, dass Sie das erlebt haben. Ich kann mir das vorstellen, dass es wahrscheinlich menschlich gesehen nur wenige Sachen gibt, die schlimmer sind, als sein eigenes Kind beerdigen zu müssen. Dann habe ich gefragt, darf ich Sie fragen, was gibt Ihnen Trost? Dann erzählten sie freudig über ihre Enkel und über ihren einen Sohn, den sie noch haben. Dann habe ich gesagt, schön, dass sie das noch haben. Aber ich spürte zugleich, die hatten Tränen in den Augen. Auch das ist ein vorletzter Trost. Und dann habe ich nur gemerkt, die hatten auch anscheinend mit Gott nicht viel zu tun. Und dann habe ich ihnen gesagt, ich möchte ihnen nur sagen, ich bin selber Christ, gläubig. Und ich möchte ihnen nur sagen, dass Gott sie nicht vergessen hat. Und dass sie zu Gott beten dürfen. Und dass ich das erlebe, wenn ich auch mit meinen Schmerzen zu ihm komme, dass ich dadurch Trost empfange. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Gott Sie nicht vergessen hat. Dann kamen wir über den Glauben ins Gespräch. Und dann merkte man auch, dass Sie unsicher waren und der Mann sagt sofort, aber ich bin so stinkig, dass Gott das zugelassen hat. Und ich sage, ja, ich kann es total verstehen. Und dann habe ich Ihnen gesagt, ich möchte Ihnen sagen, dass Sie genau die Wut, die Sie haben und Ihre Fragen, genau dafür ist Gott da. Bringen Sie Ihre Wut und Ihre Fragen genau zu dem Gott. Dann habe ich ihnen gesagt, ich darf Ihnen ehrlich sagen, ich lebe schon lange mit Gott. Ich habe auch ganz viele Fragen im Leben, auf die ich keine Antworten habe. Aber ich glaube an einen Gott, dann habe ich ihnen von Jesus erzählt. Vielleicht kennen Sie die Geschichte, der hat mal selber an einem Kreuz gehängt, viel zu jung gestorben. Und dort hat er gebetet, warum hast du mich verlassen? Und an diesen Gott möchte ich Sie erinnern, darin möchte ich Sie bergen. Kommen Sie mit Ihren Fragen zu Gott. Dann habe ich ihnen noch von Herzen Gottes Segen gewünscht und ich bin weitergegangen. Das war eine so tolle Begegnung. Ich habe die Gelegenheit ergriffen. Ich habe das vorher nicht geplant. Ich hatte was anderes vor. Ich wollte mit Gott eine schöne Zeit haben. Habe ich auch gehabt, weil ich danach zutiefst erfüllt war. Und vielleicht hat Gott mich an dieser einen Stelle benutzt, in dieser schwierigen Situation für Menschen, sie wieder in Erinnerung zu rufen. Gott hat dich nicht vergessen. In unserer säkularisierten Welt müssen wir Menschen überhaupt wieder daran erinnern, dass sie Gott vergessen haben vielleicht und dass Gott für sie da ist. Deswegen sei mutig, das weiterzugeben. Am selben Tag nachmittags erzählt mir eine andere Frau, die auch gläubig ist, dass sie eine tiefe Lebenskrise mit einem Arbeitskollegen durchlitten hatte. Und sie sagt, mein Arbeitskollege, der ist Atheist und der hat sich immer über meinen Glauben lustig gemacht. Und dann bekam er mit, dass ich eine Lebenskrise hatte und er hat über Monate gespürt, wie ich damit umgegangen bin. Und dann irgendwann fragte er mich, Mensch, warum bist du nicht daran zerbrochen? Ich wäre schon längst kaputt gegangen. Und dann konnte sie immer wieder sagen, hey, ich habe Jesus in meinem Leben, das gibt mir Kraft und Trost. Und dann sagt ihr die Person, dann muss ich nochmal meinen Glauben überdenken. Das heißt, selbst eine beschissene Situation im Leben, die ich mir nicht ausgesucht habe, eine öde Straße, wird Gott benutzen, wenn du dich gebrauchen lässt von ihm, dass du durch dein Lebenszeugnis, auch wie du mit Krisen umgehst, dass er dich selbst da noch zum Segen für andere Menschen setzen kann, dass sie vielleicht lernen, umzudenken über Gott. Wie oft erlebe ich das, wenn ich in Altenheimen bin, auch Menschen aus unserer Gemeinde besuche, die mit Jesus im Altenheim sind, die nicht mehr mobil sind, nicht mehr viele Lebenswege haben. Aber ich habe schon so oft gemerkt, dass Gott, wenn Gott Pflegerinnen und Pfleger und Physiotherapeuten, was weiß ich, zu diesen Menschen geschickt hat, dass auch sie noch ein Zeugnis für Jesus sind, weil sie für sie beten, weil sie anders mit den Menschen umgehen. Super. Egal, wo du bist in deinem Leben, Gott wird dich gebrauchen. Und Gott will nur dein Einverständnis haben, lässt du dich gebrauchen, mit dem, dass du für Menschen betest, dich weiterhin hältst. Und dann, damit schließe ich meine Geschichten, es gibt sie wirklich noch, auch die Finanzministergeschichten, dass man einen Menschen kennenlernt und das Leben Jesus übergibt. Mai 2024, ich beerdige einen meiner Verwandten, hohen Alter gestorben, im Münsterland. Eine große Beerdigung. Und ich habe das getan, was ich immer mache, das, was ich Jesus schon seit Jahren versprochen habe, Herr, auch egal, wo ich bin, auch an Beisetzungen, ich werde, egal über welchen Text ich predige, ich werde den Menschen immer mindestens zwei Sachen sagen, wo sie Trost finden bei dir und wo die Auferstehungshoffnung liegt. Ich werde immer auf dich hinweisen. Und das habe ich auch an dem Tag gemacht. Und das hat man ja nicht in der Hand, Glaube ist unverfügbar, aber ich spürte, der Geist Gottes ist so krass am Wirken dort. Und ich merkte das schon bei den am Grab, dann kommen ja die Leute, manchmal bedanken sich dafür und dann sagten mir Leute, Herr Pfarrer oder was weiß ich, wie die mich ansprechen, ist egal, ich komme aus Köln, ich hab mit Gott nichts an der Labrause, aber ich, nach dem, was sie gesagt haben, ich werde da nochmal drüber nachdenken. Das habe ich schon selten, ne? Und ich dachte nur, boah, krass. Und dann gehe ich zurück in die Friedhofskapelle, um meinen Rucksack zu holen und dann wartet dort noch eine Person auf mich, nämlich die Bestatterin. 50 Jahre alt, ich nenne sie mal Martina, sie hieß in Wirklichkeit anders. Sie kommt zu mir, stellt sich vor mir auf. Herr Schulze, woher haben Sie diese Freude und diese Hoffnung, mit der Sie von Jesus reden? Dann habe ich nur gesagt, ich sage, die habe ich nicht aus mir selber. Ich sage, ich habe einen wunderbaren Gott, an dem ich glaube und der mich zutiefst hält. Und dann sagt sie mir, den will ich auch haben. Dann stehen wir in der Kapelle und es war wirklich ein heiliger Moment, auch noch durch die Fenster schien das Licht Gottes wie ein Lichtkegel, wirklich, wir standen in einem Sonnenkegel. Und dann legt die Martina eine 20-minütige Lebensbeichte ab, aus dem Nichts. Ihren Schmerz über ihre Trennung, über ihr Versagen in der Kindererziehung und über ihre tiefe Sehnsucht ihres Lebens. Und sie sagt, ich will da endlich Frieden drüber haben. Und ich wollte weg, ich hatte einen Termin und Gott sagte mir, du bleibst hier. Habe ich auch gemacht. Und ich musste nichts anderes machen, da hing ein Kreuz an der Wand. Ich habe gesagt, danke für deine Offenheit. Gott kennt längst deine Sehnsucht. Der Mann am Kreuz, der hat längst alles für dich bezahlt und der möchte dich erfüllen. Du darfst ihm alles sagen. Und dann habe ich gesagt, dürfen wir jetzt hier dein Leben Jesus übergeben? Aber bitte. Dann habe ich ihr die Hände aufgelegt und dann haben wir ihr Leben Jesus Christus übergeben und ich habe für sie gebetet, dass Gott sie mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Und dann sind wir beide heulend auseinandergegangen. Wir haben uns nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, was sie heute macht. Und ich sitze im Auto und ich habe geheult und ich sage, Herr, dass ich das noch erleben darf. Ich habe es selber nicht geglaubt. Aus dem Nichts. Und warum erzähle ich euch das? Weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass wir einen wunderbaren, lebendigen Gott haben, der auf der Suche nach Menschen ist. Und wenn wir jetzt heute hier 120, 130 Personen sind, wenn jeder von euch in die kommende Woche geht, in seine Lebenswege, warte ab, wen Gott dir über den Weg schickt. Und Gott wird dich gebrauchen, wenn du mit dem Hund spazieren gehst, wenn du in der Straßenbahn sitzt, wenn du mit Nachbarn sprichst. Gott wird dich gebrauchen, dass du ein Zeuge für ihn bist und dass Menschen auf ihrer Lebensreise irgendwo einen Schritt weiter ihn nähen kommen. Das sagt Petrus, wenn er sagt, wir sind die königliche Priesterschaft. Dazu sind wir berufen, Zeuginnen und Zeugen für Jesus zu sein. Dass ihr verkündigen sollt die Wundertaten dessen, der euch berufen hat in sein wunderbares Licht. Da möchte ich dich einfach ermutigen, sei verfügbar für Gott, achte auf die Impulse, lass dich gebrauchen und dann warte ab, was Gott tun wird. Gott wird dich gebrauchen. Und wenn das stimmt, dann werden wir uns hier in einer Woche treffen und dann werden 130 Leute durch eine Begegnung mit euch einen Schritt weiter auf ihrem Weg mit Jesus gekommen sind. Wartet mal ab, was Gott tun wird. Ich möchte schließen mit einem ganz schlichten Gebet. Danke, Vater, dass deine Liebe keine Grenzen kennt und deine Liebe allen gilt. Dank dir für alle Menschen, die du mir in den Weg gestellt hast, um mich mit dir in Berührung zu bringen und auch bei dir zu halten. Bringe auch mich mit Menschen in Verbindung, die dich suchen. Schenke mir ein waches Herz, um deine Impulse wahrzunehmen und ihnen gehorsam zu folgen. Schenke mir offene Augen und Ohren für die Menschen, die mir in der kommenden Woche begegnen. Schenke mir Weisheit und Mut, meinen Glauben in Liebe zu teilen und dich zu bezeugen, in Taten und in Worten. Ich bin gespannt, wie du mich gebrauchen wirst und deine Geschichte mit uns Menschen weiterschreibst. Amen.